Gemeinde und für Gemeinschaft, die wir erlebt haben, die hier die Gemeinde erlebt hat. Danke, dass du uns zusammenstellst und dass wir auch heute Morgen zusammen sind, um Gemeinschaft zu erleben, aber auch um dich zu hören, um dich zu erfahren. Und wir wollen dich bitten, dass du zu uns sprichst, zu den Kindern sprichst und uns alle miteinander einfach auch in deine Nähe ziehst. Das ist unser Wunsch, das brauchen wir und du hast es uns versprochen. Und darum bitten wir dich, dass du jetzt dein Wort segnest und dass du unsere Herzen öffnest und unsere Ohren. Danke, dass du Verstehen und Verständnis schenkst. Amen. Ende August waren wir als Vorstand vom CGW, bei dem ich so ein bisschen, da schreibe ich Protokoll immer noch, waren wir auf einer Klausur in Höchst im Odenwald und abends nach einem langen Tag haben wir uns da zusammengesetzt und da sind ja auch einige Hauptamtliche dabei und natürlich kommt dann immer wieder auch die Sprache so auf Kishona, unsere Zeit, die wir dort verbracht haben und man tauscht sich so die verrückten Kuriositäten aus und kam das Gespräch dann auf unsere Arbeitszeiten, die wir damals so immer wieder zwischen dem Unterricht und zwischen dem Studieren hatten und das war damals schon noch eine besondere Zeit und wir erinnern uns da immer sehr mit viel Schmunzeln an Zeiten, wo wir einfach manchmal Dinge getan haben, wo wir uns heute fragen, wie kann man das gemacht haben, warum haben wir das gemacht, das war so sinnlos, das war einfach nur nach dem Motto, wir müssen gucken, dass die Jungs beschäftigt sind, dass irgendwie etwas gemacht wird in der Arbeitszeit, aber wenn man so im Nachhinein drauf guckt, denkt man, das war eigentlich umsonst, das hat sich eigentlich nicht gelohnt. Und das ist etwas, was wir gelernt haben über die Jahre und denke ich, jeder Mensch lernt, man macht Dinge, wenn sie sich lohnen, wenn da was bei rauskommt. Wenn man nur arbeitet, damit man irgendwas macht, dann ist man vielleicht nicht so gelangweilt. Aber man merkt mit der Zeit, das ist doch Quatsch. Dann kann ich auch was anderes machen. Dann kann ich was Sinnvolles machen. Und das fiel mir ein, als ich so über diese, ich habe die Hälfte vergessen, ja. Über das Thema nachdachte, dass ich heute mit euch anschaue, denn es geht natürlich ums Gebet, das ist mein Herzensthema und das ist ja auch sowas, wo man schnell an den Punkt kommt durch Erfahrungen und durch Erlebnisse und durch einen Austausch, dass man merkt, ist das überhaupt etwas, was sich lohnt? Soll man sich da wirklich investieren? Was ist wirksames Gebet? Das ist so das Thema heute Morgen. Und da geht es um die Frage, was oder wie beten wir, dass das, was wir dann auch erhoffen, auch wirklich geschieht. Es gibt im Jakobus eine Stelle, wo es auch um Krankheit und Gebet für Kranke geht. Da heißt es, und das Gebet des Glaubens bewirkt viel. Das Gebet des Glaubens. Gebet und Glauben. Das ist so etwas, wo man manchmal so den Eindruck hat, das ist so dieses Zauberwort. Wenn man das richtig macht, richtig glaubt, richtig betet, dann muss es funktionieren. Gebet und Glauben, das ist etwas, was aber auch vielleicht schon bei euch negative Erfahrungen hochruft. Wo ihr schon selber vielleicht erfahren habt, wie man euch gesagt hatte, das ist passiert, weil du zu wenig geglaubt hast, was immer das ausdrückt. Was ist das, zu wenig Glauben? Und wie man manchmal so ganz schmerzhaft spürt, wenn es einem sowieso schon so dreckig geht und dann jemand sagt, man glaubt nicht richtig oder zu wenig, was das helfen soll. Auf der anderen Seite aber kennen wir die Worte, die Verheißungen, alles ist möglich dem, der glaubt. Was ist ein Gebet aus dem Glauben? Was ist ein wirksames Gebet? Wie funktioniert das? Kann man das überhaupt fragen? Kann man sich überhaupt darüber Gedanken machen? Ich glaube es doch. Und es ist wichtig, dass man das fragt. Sonst kommen wir an den gleichen Punkt, dass wir sagen, ja, es ist eigentlich egal, ob du es machst oder nicht. irgendwas wird schon passieren, aber das Gebet fällt hinten runter. Niemand will etwas tun, was unwirksam ist, können auch bessere Dinge tun. Und so geht es uns oft mit dem Beten. Dann kommt man oft an den Punkt, dass man noch betet, am Schluss von einer Sitzung, weil man irgendwie noch den Deckel zu drauf machen will, weil man noch irgendwie was Frommes machen will zum Schluss, betet man noch. Aber eigentlich haben wir ja alles im Griff. Was ist dieses wirksame Gebet? Da möchte ich euch diese Geschichte anschauen, genau, aus Matthäus 5, eine Geschichte, die Jesus erlebt hat mit einem römischen Hauptmann. Als aber Jesus nach Kapernaum hineinging, trat ein Hauptmann zu ihm, der bat ihn und sprach: Herr, mein Knecht liegt zu Hause und ist gelähmt und leidet große Qualen. Und Jesus sprach zu ihm: Ich will kommen und ihn gesund machen. Das ist der schönste Vers in der Geschichte. Jesus sprach zu ihm: Ich will kommen und dich und ihn gesund machen. Und der Hauptmann antwortete und sprach: Herr, ich bin nicht wert, dass du unter mein Dach gehst, sondern sprich nur ein Wort, so wird mein Knecht gesund. Denn auch ich bin ein Mensch, der einer Obrigkeit untersteht und habe Soldaten unter mir. Und wenn ich zu einem sage, geh hin, so geht er. Und wenn ich zu einem anderen sage, komm her, so kommt er. Und wenn ich zum anderen sage, tu das, dann tut er es. Als Jesus das hörte, wunderte er sich und sprach zu denen, die ihm nachfolgten: Wahrlich, ich sage euch, solchen Glauben habe ich in Israel bei keinem gefunden. Aber ich sage euch, viele werden kommen von Osten, von Westen, mit Abraham, mit Isaak und Jakob im Himmelreich sitzen, aber die Kinder des Reichs werden hinausgestoßen in die äußerste Finsternis, da wird sein Heulen und Zähneklappern. Und Jesus sprach zum Hauptmann: Geh hin, dir geschehe, wie du geglaubt hast. Und sein Knecht wurde gesund zur selben Stunde. Ich glaube, geht nicht, ja, ich glaube, du musst dann doch drücken. Das ist der nächste, genau. Diese drei Punkte möchte ich ein bisschen heute mit euch an dieser Geschichte deutlich machen. Denn das ist für mich so ein Kreislauf des Glaubens, des Betens, der uns deutlich macht, wie auch Jesus gebetet hat und wie, wenn man über wirksames Gebet nachdenkt, diese drei Erfahrungen, diese drei Titel, Thesen, kann man sagen, eigentlich für uns ganz entscheidend sind. Und alles beginnt mit der Intimität. Intimität erfahren. Wir beten, weil wir lieben und weil wir geliebt sind. Wenn wir vom Glauben sprechen, dann sprechen wir nicht allein von Fakten, wo wir sagen, ich glaube, dass jemand gesund wird, weil ich irgendwie, ja, an was glaube ich eigentlich? Eigentlich glaube ich ja, dass es nicht geht, weil das ist so tödlich, das geht in die Hose. Ich glaube, dass es morgen regnet, aber ich weiß, der Wetterbericht sagt eigentlich was anderes. Und ich glaube natürlich den Fakten. Was ist Glauben? Glauben ist in der Bibel immer zuerst ein Beziehungsbegriff. Ist nicht eine Sache, dass ich sage, ich glaube, dass die Suppe gut schmeckt. Oder weil ich etwas fühle. Sondern Glaube ist ein Beziehungsbegriff. Im Alten Testament schon beginnt alle Beziehung zu Gott, indem das der Glaube ins Spiel kommt. Dass ich sage, ich vertraue, ich glaube dir. Das ist immer auch verbunden mit dem, dass man weiß, wem man glaubt. Da gehören die Fakten dazu. Ich glaube an Gott, weil er der Schöpfer des Himmels und der Erden ist. Ich glaube an Jesus Christus, weil er für mich gestorben ist und auferstanden ist und lebt. Ich glaube an den Heiligen Geist, weil Jesus ihn uns verheißen hat. Aber das alles ist zuerst Beziehung und gründet sich auf Liebe. Und darum gehört Gebet und Glauben ganz eng zusammen. Nicht, weil das die Pflicht ist, um irgendwie ein Häkchen an meine Bitte zu bekommen. Wenn du 10-mal heute mit mir redest, werde ich 1-mal was Gutes tun. Und wenn du 20-mal redest, dann kannst du dich ja ausrechnen. Glaube ist, jetzt geht's bestimmt nicht mehr. Glaube ist nicht eben dieses berechenbare System, mit dem wir Gott überwinden, sondern diese Beziehung, in der wir mit ihm sind. Und alles fängt an mit Liebe. Und deswegen auch dieses Wort, das ist vielleicht ein bisschen komisch, wenn man an Gott denkt, Intimität, das ist ja was sehr Persönliches, was sehr Enges. Und man fragt sich, kann man da von Gott reden als einer intimen Beziehung? Ich möchte das mal an dieser Geschichte, an dieser Geschichte deutlich machen. Als Jesus nach Kapernaum hineinging, da trat ein Hauptmann zu ihm und der bat ihn. An der Stelle heißt es, der fiel ihm auch zu Füßen und sprach, der Knecht liegt zu Hause, ist gelähmt und leidet große Qualen. Und Jesus sprach zu ihm, ich will kommen und ihm gesund machen. Alles fängt an mit dieser Erfahrung, die auch hier der Hauptmann macht. Zwischen Jesus und dem Hauptmann ist es ein sehr, sehr schmerzhafter Moment. Und das kennen wir ganz oft, dass vieles auch im Glauben da beginnt, wo wir am tiefsten Punkt sind, wo wir in einer sehr, sehr schmerzhaften Situation sind. Erzählen nicht wenige Leute, die zum Glauben gekommen sind, dass das durch eine sehr schwere Zeit geschieht. Und solche Zeiten sind sehr, sehr intim. Die sind sehr, ja, wo man eigentlich keinem mehr begegnen will. Wo man eigentlich sagt, das kann ich keinem zumuten. Da kommt dieser Mann und sagt, ich muss zu Jesus. Er bangt um das Leben seines Knechtes, ein ihm sehr naher Mensch. Und wenn das passiert, dann sind wir sehr verletzlich. Wenn unsere Seele so in Angst und Sorge ist, dann sind wir unter Strom. Alles wird versucht, um diese Not zu bewältigen. Alles wird gemacht, damit wir da herauskommen. Not lehrt beten, sagen wir. Das ist zwar ein Satz, der stimmt, aber wir mögen ihn eigentlich nicht. Denn wir wissen auch, wenn das wieder vorbei ist, dann verstummt auch das Gebet. Warum beten wir nur in der Not? Warum beten wir nicht weiter? Weil dann die Intimität, dieses Verletzliche, nicht mehr da ist. Und dann haben wir wieder alles im Griff. Dann haben wir wieder uns. Und hier ist auch so eine Situation, in der große Verletzlichkeit da ist, große Sehnsucht, und das treibt uns in die Nähe Gottes. Und Gottes Sehnsucht wird uns erfüllen und öffnet uns die Tür. Und so kommt der Hauptmann, er, der eigentlich in dieser Stadt das Sagen hat. Er ist der Chef, auch wenn andere sich groß tun, die Römer hatten das Sagen und er entscheidet über Leben und Tod. Er hat eigentlich in dieser Stadt das Sagen. Und er bittet diesen jüdischen Mann in seiner größten Not und sagt, komm, du musst mir helfen. Und Jesus sagt, ich will kommen und ich will dir helfen. Wenn ich das jeden Tag hören würde, das wäre schön. Diesen Satz finde ich toll. Jesus sagt, ich will kommen und ich will helfen. Jesus antwortet, euer Vater weiß sehr wohl, was ihr bedürft. Ich will kommen und dir helfen. Euer Vater weiß, was ihr braucht. Das ist der Glaube, den Jesus hier beim Hauptmann findet. Und er sagt später sogar, ein Glauben, den ich sonst in Israel gar nie wo gefunden habe. Der Glaube beginnt mit dieser Nähe, mit dieser Intimität zu Jesus, in dieser Verletzlichkeit, in der man sonst niemand mehr sehen will, da sieht einen Jesus und er ist die Hilfe, die ich mir suche. Die Frage ist, will ich das? Will ich überhaupt solche Nähe? Will ich solche Intimität? Das klingt ja erstmal schön und nett, dass wir geliebt sind und dass Jesus mich sieht. Er ist unser Vater, das ist gut, aber ich kenne mich selber, Nähe ist nicht immer gewollt. Ich bin nicht so ein Typ, der jeden umarmt, im Gegenteil, es gibt nur ganz, ganz wenige. Also zu viel Nähe, das ist auch ein bisschen unbehaglich, oder? Und wir kennen das, auch in der Beziehung zu Gott, in der Nähe zu Gott, wir haben Dinge, die einfach das Ganze zerstören. Angst zum Beispiel. Oder dass wir keine Zeit haben. Wenn die Woche so durchrast, dann haben wir kein Gespür für Nähe oder so. Das ist einfach weg. Oder Schuldgefühle. Wenn ich gegenüber jemandem was Blödes gemacht habe, ja, dem falle ich nicht um den Arm. Den gehe ich eher aus dem Weg. Oder Stress oder Sorge. Ich denke, ihr kennt diese Dinge, die passieren, wo wir einfach Nähe nicht wollen. Also das ist wie so ein Magnet, der sich abstößt. Und wir merken doch, wie nötig das dann ist, dass das wieder hergestellt wird. Nähe ist nicht immer gewollt oder selbstverständlich. Das ist das, was Gott uns anbietet, was Jesus uns anbietet. Ich will kommen und helfen. Das sagt er heute Morgen. Euer Vater weiß, was ihr braucht. Und das braucht Wachstum, dass wir dies einüben. Unser Herz braucht das. Eine Herz-zu-Herz-Berührung mit Gott, jeden Tag. Das brauchen wir. Das merken wir in unseren Beziehungen, wie wir das brauchen. Und es tut uns weh, wenn wir es nicht haben. Und wir sind einsam, wenn wir das nicht haben. Und das brauchen wir auch mit Gott. Das ist anders, als wir das als Menschen erleben. Aber das passiert, dass Gott unser Herz berührt, dass Gott in diese Nähe uns hineinführt. Gott kommt dir nie näher, als du das willst. Gott kommt dir nie näher, als du das willst. Jesus selber hat so gelebt. Er war ja genauso Mensch wie wir und hat genauso gebetet, wie seine Jünger später beten. Jesus war ja nicht irgendwie in einer anderen Situation. Er war Mensch wie wir und hat seinen Dienst getragen durch das Gebet, durch die Nähe zum Vater im Himmel. Und das hat er ganz oft dem vorgezogen, was er mit Menschen erlebt hat. Und hat gesagt, ich muss die Stimme meines Vaters hören. Alles, was er tat, sagt er, das kommt aus dem, was ich beim Vater höre. Jedes Gebet lebt von diesem Motor der Nähe, der Intimität zum Vater. Zu diesem großen, heiligen Gott. Und diese Nähe ist möglich, weil Jesus uns die Tür auch dazu öffnet. Das ist der Motor des Gebetes, das ist nichts Sentimentales und deswegen gefällt mir diese Geschichte gut. Wir Männer, wir sind jetzt nicht unbedingt so bekannt dafür, dass wir so Intimitätsweltmeister wären oder so. Ne? Das ist uns manchmal zu rührselig und zu nett und so. Und sind andere Dinge wichtig. Aber dieser Hauptmann hat das verstanden, was das bedeutet, Hilfe zu bekommen, wenn nichts anderes mehr hilft. Nähe zu suchen, die dann nötig ist, wenn niemand anders mehr da ist. Das ist nicht Sentimentales oder Gefühliches gemeint. Diese Nähe ist eine kraftvolle Nähe, nämlich die zu dem Schöpfer dieser Erde, zu dem, der die Sünde besiegt hat, zu dem, der den Tod besiegt hat. Diese Nähe will ich. Und das ist die Wahrheit und das ist Klarheit für mein Leben. Das ist Liebe, die voller Kraft überwindet, wo ich selber nicht mehr weiterkomme. Und das heißt, es ist auch ein klares Bekenntnis, dass ich sage, diesem Gott folge ich und den anderen, die mir Angst machen, die lasse ich links liegen. Ich folge dir. Und so kommt dieser Mann zu Jesus und sucht seine Nähe. Und diese Nähe ist der Beginn eben auch dessen, was am Ende herauskommt. Mal so ein Beispiel, wie wir das ja auch erleben. Wir kommen am Abend nach Hause, ein langer Tag, ihr wart den ganzen Tag im Büro oder in der Klinik oder in der Schule oder ihr kennt das. Es lief nicht gut, die Beziehungen sind im Moment sehr, sehr angespannt, es sind schwierige Beziehungen, es gibt Ärger über nicht erfüllte Versprechungen, es lief überhaupt nichts zusammen, was man eigentlich so gedacht hatte und man hat überhaupt nur die Hälfte erreicht von dem, was man wollte. Und man freut sich endlich, ja, ruhiger Abend. Wir freuen uns auf unser Zuhause, da wo ich eigentlich sicher bin. Aber da wartet ja auch jemand, der ist voll mit Gedanken und Eindrücken vom Tag, sicher anders und sicher in seiner eigenen Erfahrung. Wie kommt das jetzt zur Nähe? Wie kommt jetzt etwas zusammen? Wie finden wir da Vertrautheit? Wie finden wir eine Herz-zu-Herz-Beziehung? wenn so unterschiedliche und manchmal auch sehr, sehr schwierige Erfahrungen zusammenkommen. Wie oft können wir da so erzählen, ah, du hörst mir überhaupt nicht zu, du bist doch ganz woanders. Guck doch mal weg von deinem Handy, ich rede mit dir. Bist ja immer noch im Büro, schalt doch mal ab. Können wir vielleicht. Aber wir leben es vielleicht auch anders, dass wir nach Hause kommen und wir nehmen uns in den Arm, vielleicht ein bisschen länger als sonst, weil wir merken, ah, hier bin ich zu Hause. Ein Kuss, der uns Liebe schenkt, ein Wort, das sagt, schön, dass du da bist. Und die Erfahrung, ich kann sein, wie ich bin, da ist noch mal gar nichts besprochen und noch gar nichts erklärt, aber einfach schon mal Nähe da. Nähe, die die Tür öffnet, um dann das zu bewältigen, was miteinander auch vor uns liegt. Und so ist es auch mit Gott. Manchmal braucht es eine Umarmung, manchmal braucht es einen Kuss, eine Erfahrung, dass Gott mich liebt, dass Gottes Liebe mich berührt. Und das erleben wir ganz unterschiedlich. Das ist etwas, was wir vielleicht auch herausfinden müssen. Wie berührt mich Gott? Wie berührt mich seine Liebe? Durch das Wort, durch die Musik, durch die Gemeinschaft, die ich erlebe, durch Stille, durch Bewegung, durch Action. Fragt euch mal, wie berührt mich Gott? Wie habe ich das schon mal erlebt, dass Gott mich so berührt hat? Das ist eine ganz entscheidende Frage auch, um im Glauben, im Gebet, in dieser Intimität zu bleiben. Und dann folgt das Zweite von der Intimität zur Identität. Die Identität lernen. Wir beten und dann entdecken wir die Wahrheit über uns und über Gott. Mal das Nächste. Als der Hauptmann antwortete und sprach, Herr, ich bin nicht wert, dass du unter mein Dach gehst, sondern sprich nur ein Wort, dass so wird mein Knecht gesund. Diese verrückte Reaktion, das ist ja das eigentlich Besondere an dieser Geschichte. Der Jesus sagt, ich komme und ich helfe. Und er sagt, nein, nein. Warum macht er das? Bei jeder anderen Geschichte ist es so, dass jeder voll Begeisterung mitgeht und viele andere auch noch. Aber er sagt, nein, ich will nicht, weil ich bin es nicht wert, dass du als Jude in mein Haus, als Römer kommst. Aber sprich nur ein Wort und dann wird der schon gesund. Ich bin es nicht wert. Dieses Wort, ja, nur noch mal weiter. Ich bin es nicht wert, sprich nur ein Wort. Das ist das, was hier diese Geschichte so ganz anders macht. Wir sagen, ich bin schon wertvoll, oder? Ich bin ja nicht unwichtig. Ich habe schon einiges erreicht, ich kann einiges. Ich bin wertvoll. Und wir legen auch in unserer Erziehung heute viel Wert darauf, dass wir unsere Kinder zu Menschen machen, die wissen, was sie wert sind. Das ist auch richtig. Wir sagen, ich bin es wert. Und darum sagen wir auch schnell, soll ich dir mal was sagen? Er sagt, ich bin es nicht wert. Sprich du ein Wort. Sprich du nur ein Wort. Wir sagen oft, ich bin wichtig, ich bin wertvoll. Soll ich dir was sagen? Und das ist ein Unterschied. Und das ist eine andere Erfahrung, eine andere Identität auch. Wer bin ich? Wer bin ich vor Gott? Und wer bin ich? Was sagt er über mich? Die Frage der Intimität, das ist eben nicht nur eine Frage, wie fühle ich mich, wie kuschelig, sondern wirklich zu sagen, wer bestimmt meinen Wert? Wessen Wert ist das und wie hoch ist der dann? Wenn Jesus sagt, ich will kommen und ich will dir helfen, wenn wir lesen, dein Vater weiß, was du bedarfst, dann reagieren wir, na super, toll, ist ja auch sein Job, muss er ja machen. Das ist ja ziemlich Gott, er hat es ja versprochen. Wenn ich mich schon herablasse und bete, dann muss er wenigstens auch hören und was machen. Selbstverständlich. Gott ist ja nett. Ich weiß ja nicht, ob du was kannst, aber du kriegst das schon hin. Aber der Hauptmann geht mit einer ganz anderen Vorstellung anders ran. Er sagt, ich will nicht, dass du unter mein Dach kommst. Du bist viel zu groß. Du bist viel zu heilig. Du bist viel zu wertvoll, als dass ich dich unter meinem Dach habe. Der eigene Wert und die Autorität Jesu, sagt er, die lassen das doch gar nicht zu. Die verbieten das. Aber es hindert ihn nicht, zu ihm zu kommen und zu bitten. Vielleicht haben wir auch das Gefühl, Gott ist viel zu groß. Und davon Intimität zu sprechen, das ist Blasphemie. Vielleicht hast du das Gefühl, Gott ist ganz groß im Himmel und weit und herrlich und Schöpfer. Und es ist deutlich erkennbar, wir sind nur Würmer in seinen Augen. Und da würden wir aber auch nie in die Gedanken erhegen, dass wir beten und ihm was bitten, dass er da auch was tut. Vielleicht, wenn wir Glück haben. Aber das macht er. Er weiß genau, du bist viel, viel größer. Aber trotzdem, wenn du ein Wort sprichst und sprich es bitte, dann wird es geschehen. Er weiß, wer er ist und er weiß, wer Jesus ist. Und er hat Recht damit. Er hat Recht damit. So ist es. Und es kommt nicht darauf an, wie groß mein Selbstbewusstsein ist im Glauben, sondern wie groß mein Christusbewusstsein ist. Es kommt nicht darauf an, wie groß mein Selbstbewusstsein ist. Und das ist oft das, was mich oft sehr, sehr wütend macht, wenn man auch so diese Worte hört, du hast nicht genug geglaubt. Als wenn man ein Selbstbewusstsein des Glaubens entwickeln müsste. Wenn man dann irgendwelche inneren Kräfte wecken könnte. Nein, es geht ums Christusbewusstsein. Und das wächst durch Intimität zur Identität. Und nicht durch unsere eigenen Dinge, die wir tun. Er weiß, wer er ist, er weiß, wer Jesus ist. Darauf kommt es an. Und die Stärke, das ist die Stärke der Identität, die unser Glaube auch braucht. Dass wir wissen, eigentlich bin ich es nicht wert, aber Jesus ruft mich. Und er sagt dann später zu jedem, auch zu den Römern, kommt her zu mir alle, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ihr seid es wert, obwohl ich viel größer bin, ihr seid es wert, kommt zu mir, ich will euch erquicken. Und diese Wahrheit, die gilt. Und deswegen ist Jesus so überrascht über diesen Glauben dieses Mannes, der hier betet, der bittend vor ihn kommt. Wir sollen beten, weil Jesus deutlich dadurch in dieser Welt wirkt. Er sagt, wenn ihr betet, da passiert was. Euer Wort ist nicht umsonst. Euer Wort ist wichtig. Wie Jesus, auch sein Gebet hat diese Welt verändert. Worte haben Macht. Das kennen wir von uns. Wir wissen, wenn wir etwas Negatives sagen, das hat Wirkung. Und etwas Positives hat auch Wirkung. Wir kennen das aus den Beziehungen. Und das Gleiche gilt in der geistlichen Welt. Worte haben Macht. Ob du eine Bitte sprichst für die Situation in Syrien oder nicht, das macht einen Unterschied. Denn diese Worte kommen zum König dieser Welt. Sie kommen an den Thron Gottes. Deine Worte, deine Gebete haben darum eine Macht. Und deine nicht gesprochenen Worte eben nicht. Und Daniel, der wird das zweimal so schön beschrieben, wie er betet. Der war ja so ein Vorbild, wenn man das so liest, ein Vorbild des Betens, der Treue. Und er hat einmal gebetet und dann in Daniel 9 und 10 wird das beschrieben, nach 3 Wochen kommt dann plötzlich ein Engel. Er hat 3 Wochen für dieses Anliegen gebetet und der Engel sagt dann zu ihm, Entschuldigung, Daniel, Entschuldigung, ich bin zu spät. Ich wusste, ich habe schon gehört, da vor 3 Wochen, als du gefragt hast, habe ich mich schon auf den Weg gemacht. Aber ich wurde aufgehalten von der Situation in Syrien, war das damals auch. Aber jetzt bin ich hier, jetzt will ich dir helfen. Diese Geschichte macht so deutlich, das, was du jetzt und was du morgen und was du heute Abend betest, das ist vor dem Thron Gottes. Und darum sollen wir beten. Und darum sollen wir als Gemeinde gerade durch das Gebet unsere Welt, eure Welt hier in Gambach prägen. Nichts davon ist unberührt. Auch wenn man das vielleicht über Jahre nicht sofort wahrnimmt. Im Himmel wird etwas in Bewegung gesetzt. Worte haben Macht, weil wir dazu gerufen sind, weil wir in dieser Identität als seine Kinder, als seine Vertrauten jetzt plötzlich leben dürfen. Unsere Identität ist der Wert und die Würde, die Jesus uns zuspricht, ist die Heimat, die er uns schenkt, dass wir zugehörig sind zu seinem Reich, zu seinem Volk, dass wir Begabte sind, dass wir Berufene sind, dass wir eine Aufgabe und Verantwortung haben in unserem Beruf, aber auch in seinem Reich. Also wir sind geprägt durch ihn, wir haben die Erfahrung, dass er wirkt und handelt, wir sind sein Ebenbild. Und all diese Dinge, das kriegst du nicht selber hin. Das kannst du nicht machen. Es wird dir alles geschenkt. Das ist die Gnade, von der wir sprechen. Wert, Würde, Heimat, Berufung, Begabung, Prägung, alles kriegst du geschenkt. Das nehme ich mir nicht selber, sondern das will ich mir von Gott schenken lassen. Nicht, weil der Mensch sich als liebenswert erweist, erfährt er Gottes Anerkennung und Wertschätzung, sondern weil Gott den Menschen liebt, erkennt dieser seinen wahren Wert. Hans-Joachim Eckstein, einer deiner vielen guten Sätze. Das ist das, was das Evangelium ausmacht. Ich bin ein Mensch, sagt der Hauptmann, der der Obrigkeit untersteht. Ich weiß, wie das ist. Ich habe Soldaten unter mir und wenn ich ihnen etwas sage, dann werden die es tun. Denn sie wissen, wenn sie es nicht tun, was das bedeutet. Und darum, sprich nur ein Wort. Sprich nur ein Wort. Er kennt seinen Platz neben dem Herrn der Welt. Und das ist ein außergewöhnliches Bekenntnis für einen Römer in einem Land, das er besetzt hält, wo er eigentlich die politische Macht hat und gleichzeitig auch deutlich macht, indem er das jetzt öffentlich sagt. Euer Herr ist größer als meiner in Rom. Euer König ist größer als der Kaiser in Rom. Da hat er viel riskiert. Hier spricht kein hilfloser Mensch, kein Mann, der irgendwie zu verweichlich ist für die Welt. Das war ein Römer, der wusste, wie die Welt funktionierte. Aber er kennt seine Identität und er weiß, wer Gott ist. Unter welchem Blick tust du, was du tust? Wer ist der König, der dich bestimmt? Wessen Wort hat letztlich für dich Bedeutung? Wer ist der, der regiert? Jesus betet und wirkt, weil er immer wieder sagt, ich tue den Willen meines Vaters und ich will das tun, was er sagt. Und er weiß, was du brauchst und was nötig ist. Und er will es gerne geben. Verlorenen Sohn, dem zweiten Sohn sagt er, was meines ist doch auch dein. Was meines ist dein. Was für eine Identität, die Jesus uns zuspricht. Sie wächst aus Intimität, aus Liebe, aus Herz zu Herz und macht uns deutlich, wer wir sind und wer Gott ist. Und dann kommt es zu diesem dritten Schritt, dass daraus Autorität erwächst. Wir beten, weil wir damit auch in dieser Welt etwas verändern dürfen. Wir dürfen Gottes Reich bauen. Es gibt nicht viel, was Jesus verwundert, aber diesen Mann, den hat er gesagt, das ist außergewöhnlich. Dem Hauptmann, der so glauben kann, ein Römer, der so glaubt. Es gibt noch eine andere Verwunderung, zum Beispiel als die Witwe ihr dieses kleine bisschen Geld in den Opferstock sagt, die Frau hat ihr ganzes Leben hineingeschmissen. Das hat ihn sehr stark bewundert. Oder die samaritanische Frau, die Jesus bittet, dass ihr Sohn gesund wird und sich selber als Hund beschreibt, der so ein Brotkrumen von Jesus will. Auch da sagt sie, diesen Glauben habe ich in Israel nicht gefunden. Aber in dieser Weise dürfen wir kommen und wissen, diese Autorität, die Jesus hat, die will er uns auch anvertrauen. Und er sagt diesem Mann, als er dann am Ende geht, die nächste, dir geschehe, wie du geglaubt hast. Dir geschehe, wie du geglaubt hast. Geh nach Hause, dir geschehe, wie du geglaubt hast. Er sagt ja nicht, jetzt ist eine Wort, Hokus Pokus Fidibus oder so. Er sagt gar kein Wort der Heilung. Er betet nicht, sondern er sagt diesem Mann, geh nach Hause, dir geschehe, wie du geglaubt hast. Jesus heilt, aber er spricht kein Wort der Heilung. Er verspricht eine Verheißung gegenüber dem Hauptmann. Autorität, wie du geglaubt hast. Was ist das für eine Autorität? Hier brüllt niemand rum. Wer laut redet, hat Autorität. So, das kennen wir heute. Ne? Wer viel und wichtig sein will, der muss auch entsprechend auftreten und dann entsprechend seine Stimme einsetzen. Hier werden keine Formeln bespürt. Hier wird nicht hintenrum agiert oder mit Tricks und Methoden gearbeitet. Hier wird nicht auf die Tränendrüse gedrückt. Er sagt nur, geh nach Hause, es geschieht, wie du geglaubt hast. Die Bitte des Hauptmanns an Jesus hat zur Folge, dass die Autorität über Leben und Tod eingreift. Keine Autorität ohne Identität und vor allen Dingen nicht ohne Intimität. Wenn es um unser Gebet geht, ist das das Entscheidendste, was wir brauchen, diese Herz-zu-Herz-Begegnung mit Jesus. Sonst bleiben wir bei äußerlichen Formen hängen, sonst wird es abergläubig, sonst sind wir irgendwo in Gedanken nur bei uns selber. Was sagt Jesus? Sprich nur ein Wort. Geh nach Hause, es geschieht, wie du geglaubt hast. Manchmal sagt Jesus anderes. Er sagt, hab keine Angst zu den Ängstlichen. Er spricht zum Sturm und der Sturm wird still. Er spricht zu den Dämonen und sie müssen weichen. Er sagt, steh auf und nimm dein Bett zum Gelähmten. Und er steht auf und nimmt sein Bett. Sei sehend, sagt er, ich will's. Und er wird sehend. Aber hier ist dieser Glaube des Mannes das, woran er anknüpft. Er sagt, du glaubst, wie ich das sonst noch nie erlebt habe. Und dein Glaube bewirkt diese Autorität. Weil ich geliebt bin. Weil ich so nah bei dem bin, der mich gerettet hat. Geschieht das, was mein Herz, was meine Bitte auch ist. Weil ich dem vertraue. Das ist unsere Stärke. Das ist die Freude am Herrn, die unsere Stärke ist. Unsere Kinder sind ja schon erwachsen, manchmal noch ein bisschen teenagermäßig, aber ihr kennt das so, wenn man, unsere Dritte ist unsere Tochter, ist jetzt gerade so aus diesem Alter heraus, aber das ist ja ganz oft so, wenn man dann so als Teenager unterwegs ist, dann kennt man so die Methoden, wie man Vater, Mutter so herumkriegt. Wenn man also etwas erreichen will, muss man natürlich versuchen, da anzuknüpfen, wo man an die besten Chancen sieht. Meine Tochter weiß, dass sie mich angucken muss. Wie sie mich angucken muss. Und dann, wenn irgendwas Wichtiges ist, dann wird man erstmal beim Papa gefragt. Kannst du, und der hat keine Ahnung, was jetzt irgendwie Sache ist, doch, na, meinetwegen, kannst du machen. Und dann, wohl weiß ich, dass die Mama wahrscheinlich da eher Nee sagen wird, weil morgen doch noch so eine wichtige Arbeit dran ist, wo man doch jetzt nicht übernachten könnte bei der Freundin. Aber wie kann dann die Mutter Nein sagen, wenn der Papa schon Ja gesagt hat, ohne ein großes Chaos zu produzieren? Wir beten, weil der Papa Ja gesagt hat. Wir haben die Autorität, weil er nicht gegen sein Wort wirkt. Dir geschehe nach deinem Glauben. Wir stehen auf dem Boden der Nähe und der Liebe zu ihm. Nicht auf unserem eigenen Boden. Nicht auf unseren Ideen und Vorstellungen, sondern auf dieser Nähe und Identität, die Gott uns schenkt. Papa hat Ja gesagt. Und so dürfen wir beten. Und dann ist Beten nicht irgendwie, ja, kann man auch mal machen, ne? Oder wir beten noch hinten dran, sondern dann ist es das Zentrum dessen, was wir sind. Dadurch wird diese Nähe noch mehr. Dadurch empfange ich, was mein Leben, mein Herz braucht. Aus dieser Kraft leben wir. Und das führt uns wieder zu dem letzten Gedanken. Es geht wieder zurück zur Identität, denn die Frage ist ja oft, wie bleibt das am Brennen? Wie kommen wir zu dieser Ausdauer? Was ist das größte Problem im Beten, dass wir dranbleiben? Das wird uns sofort geraubt. Wir hatten Mitte September ja diese 24-7-Gebetswoche. Ich glaube, einige waren auch an diesem Samstagabend da, bei dem Sonntagabend bei dem Gottesdienst. Das war eine tolle Woche. Morgens von 7 bis abends um 12 war das Gebetshaus offen und es war immer jemand da. Es wurde rund nicht rund um die Uhr, aber fast ganz gebetet. Da waren ganz viele tolle Erfahrungen und Begegnungen. Die Kerze hat gebrannt die ganze Woche. Aber wie geht es danach weiter? Man spürt dann so im Nachhinein, uns hat es begeistert, aber für viele andere ist wieder ganz normaler Alltag. Und schnell wird einem das, was man da erlebt, was vielleicht sehr positiv war, auch wieder weggenommen. Was ist es, was uns Ausdauer gibt? Was ist es, was uns die dranbleiben lässt? Und da ist es wieder zurück zur Intimität, zu der Nähe zu Gott. Das ist der Motor von allem, aber es ist auch das Benzin, was das Ganze in Gang hält. Alles fängt damit an und alles wird damit zum Brennen auch gehalten. Diese Begegnungen mit mir. Wir beten und bleiben dran, nicht weil wir tolle Gebetserhörungen haben. Wir können die tollsten Erhörungen haben, am nächsten Tag kann irgendwas passieren, was uns schon wieder jede Freude raubt. Nicht die Gebetserhörungen sind es oder die Gemeinschaft, die man vielleicht erlebt hat. Nicht weil ich 20 Mal im Gebetshaus war oder was ist. Das hilft alles vielleicht im Moment und ist uns spontan wichtig. Was uns hilft, ist diese Nähe zu Gott, diese Intimität. Die müssen wir bewahren und pflegen und langfristig lernen zu gestalten. Jesus hat einmal gesagt, als er das als erste Mal über das Beten spricht, und wenn ihr betet, sollt ihr nicht sein wie die Heuchler, die an den Synagogen und an den Straßenecken stehen und beten, um sich vor den Leuten zu zeigen. Die Menschen sind nicht das, was uns wirklich zum Beten führt. Da werden wir vielleicht als geistliche, fromme Typen bejubelt. Oh, das ist ein toller Beter. Aber für mich selber ist das kein, das bringt nichts. Wenn du betest, sagt Jesus, dann geh in dein Kämmerlein, da wo dich keiner sieht, aber Jesus dich sieht. Dann geh in dein Kämmerlein, schließ die Tür zu und bet zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und der Vater, der in das Verborgene sieht, der wird es dir vergelten. Das ist die Power, von der wir leben. Der Vater, der mich, nämlich kein anderer sieht, wenn niemand mehr da ist, aber er sieht mich und ich bin mit ihm alleine, mit ihm in seiner Nähe. Das ist die Kraft, die auch das Beten und den Glauben lebendig erhält. Und dieser Kraft dürfen wir beten. Wir wollen jetzt im Anschluss Lobpreiszeit haben und das in diesem Sinn gestalten, dass wir den anschauen, der uns berührt, der uns stärkt, der uns begegnet mit diesen Liedern. Mir ist das eine große Hilfe, immer wieder auch gerade da ganz bewusst sich vor Gott zu stellen und ihm da auch das zu geben, was er ist. In der Mitte singen wir, sei du der Mittelpunkt meines Lebens. Vielleicht mal ganz gut, einfach nochmal einen Punkt zu setzen. Ja, Jesus, das singe ich jetzt ganz bewusst für dich. Du bist der Mittelpunkt in meiner Schwäche und in meiner Stärke. Du bist der Mittelpunkt, der mich trägt. Amen. Wir wollen singen.